Zeit für Geschichte zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Heute mit Landkarten und Gemälden als Zeitansage. Mitunter sehe ich Menschen durch den Stadtraum irren, verzweifelt mit ihrem mobilen Endgerät und GPS-Ortung den Weg zu ihrem Ziel suchen. Ohne Karten, so scheint es, können wir die Welt und unseren Platz darin gar nicht mehr wahrnehmen. Doch sind Karten nicht einfach ein Abbild der Welt im verkleinerten Maßstab? Sie gewichten immer auch. Sei es die übliche Auffächerung der Erdkugel auf eine plane Fläche, die meist dem Norden mehr Raum gibt als Gebiete nahe am Äquator. Oder die mittelalterlichen Darstellungen mit Jerusalem in der Mitte. Karten erzählen immer auch von Machtverhältnissen. In der British Library in London stellt die Ausstellung Secret Maps die Frage, wer eigentlich entscheidet, was wir sehen. Gabi Biesinger war dort.
Man würde ja annehmen, dass Menschen in vergangenen Jahrhunderten die Vermessung der Welt vorantrieben, um ein möglichst präzises und vollständiges Bild der Erde zu erstellen. Aber weit gefehlt. Karten wurden schon immer auch genutzt, um die Geheimnisse ihrer Schöpfer zu bewahren oder andere in die Irre zu führen, erklärt Kurator Tom Harper von der British Library.
We think of them as things that make the world clear to us, but actually they're keeping information from us.
Die Karten enthalten uns Informationen vor. Sie zeigen schlicht Falsches, blenden sensible Bereiche aus oder verstecken Informationen in aller Öffentlichkeit.
In plain sight.
Als die niederländische Ostindien-Kompanie 1616 die Lemaire-Straße, eine Meerenge am Kap Horn, entdeckt hatte, die einen Umweg sparte, wollte sie diesen Seeweg vor der Handelskonkurrenz eigentlich geheim halten, bezeichnete ihn als classified.
But the chief chartmaker,
doch der Kartograf der Kompanie wollte Geld verdienen, indem er interessante Entdeckungen auf seine Karten druckte, und er zeichnete die Meerenge ein. Ein Beispiel für geheime Information vor aller Augen. Und um Geheimnisse in Karten zu entschlüsseln, muss man wissen, worin das Geheimnis liegt.
You kind of need to know what the secret is.
In Kriegszeiten spielten geheime Karten und Geheimnisse auf Karten natürlich immer eine besondere Rolle. Etwa auf der Karte der deutschen Luftwaffe von London, die Bombenziele markierte und die Lage von neutralen Botschaften, die es zu schonen galt. Karten für Fluchtwege wurden, wie in der Ausstellung zu sehen, über Kartenspiele oder Alltagsgegenstände wie Haarbürsten zu britischen Soldaten in deutschen Kriegsgefangenenlagern geschmuggelt. Und dort sogar vervielfältigt, wie im Lager Querum bei Braunschweig.
British prisoners of war printing escape maps, using floor tiles.
Dort druckten sie hunderte Fluchtpläne mit Hilfe von Bodenplatten, verkochten Kitt und Dreck zu Tinte. Es gibt unzählige solcher genialen Beispiele, von denen wir leider viel zu wenige zeigen können.
I wish we had room for more of them.
Noch in den 1990er Jahren wurden die massiven Wachtürme der britischen Armee an der Grenze zwischen Irland und Nordirland als militärisch sensible Bereiche auf den Karten nordirischer Katasterämter nicht verzeichnet. Anhand von geheimen Karten, die der Vorbereitung der Grenzziehung in Britisch-Indien im Jahr 1946 dienten, wodurch am Ende der Staat Pakistan entstand, wird die schmerzvolle Geschichte dieser politischen Neuaufteilung erzählt, deren Konflikte bis heute fortdauern.
Maps show things and we believe them.
Wir vertrauen Karten, weil sie alles schwarz auf weiß zu zeigen scheinen. Es gibt keine Grautöne. Das kann auch sehr emotional sein, wie am Beispiel der indischen Aufteilung, die großen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Reflektiert wird auch die Rolle von Karten, die Werte und Prioritäten bestimmter Gruppen widerspiegeln, für die sie erstellt wurden. Etwa ein Londoner Stadtplan aus den 1970er Jahren, in dem schwulenfreundliche Kneipen verzeichnet sind, oder ein Straßenatlas Südafrikas aus der Apartheid-Ära, der nur Städte mit weißer Bevölkerung zeigt. Auch die Umbenennung von Regionen zur Unterstützung hergebrachter Identitäten oder als politisches Machtinstrument wird thematisiert. Ein aktuelles Beispiel, das in der Ausstellung nicht genannt wird, wäre etwa die per Dekret von US-Präsident Donald Trump angeordnete Neubezeichnung des Golfs von Mexiko als Golf von Amerika zur Untermauerung der eigenen staatlichen Herrlichkeit. Der letzte Teil der Ausstellung widmet sich den geheimen Karten, die wir durch die Verbreitung unserer Daten im Internet oder durch Mobiltelefone alle selbst bestücken. So zeigte der Guardian, wie eine Fitness-App die Route einsam joggender US-Soldaten in Afghanistan für alle, auch potenzielle Angreifer, sichtbar machte.
Wer entscheidet, was wir sehen? Die Ausstellung Secret Maps in der British Library in London ist bis zum 18. Januar geöffnet. Wer ermöglicht, was wir vielleicht hinter den Dingen sehen? Nun, das ist die Kunst. Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden widmet sich dem Impressionismus in Deutschland, Max Liebermann und seine Zeit. Impressionismus, davon haben wir doch in unserer Region eine ganze Menge, etwa im Museum Barberini in Potsdam. Und siehe da, der frühere Kurator am Barberini, Daniel Zamani, ist jetzt künstlerischer Direktor in Baden-Baden. Was zu sehen ist, weiß Marie-Dominique Wetzel.
Deutsche Nationalflaggen überall. Das kleine Gemälde unter den Linden von Max Slevogt zeigt deutlich, welch patriotische Stimmung damals im Deutschen Kaiserreich herrschte. Doch inspiriert hatte ihn zu diesem Bild ein Werk des französischen Künstlers Édouard Manet, das die Rue Monnier in Paris zeigt. Nur weht dort natürlich die französische Tricolore. Wie sehr die deutschen Künstler von ihren französischen Künstlerkollegen beeinflusst waren, zeigt sich in der Ausstellung im Museum Frieder Burda an vielen Stellen. Die neue impressionistische Kunstströmung aus Frankreich war für die deutschen Maler wie eine Befreiung, sagt Daniel Zamani, Direktor des Museum Frieder Burda.
Das Spannende am deutschen Impressionismus ist, dass diese Neuerungen auf zwei Ebenen stattfinden. Also einmal ist es der maltechnische Fortschritt, dass man weggeht von diesen spiegelglatten, langweiligen akademischen Oberflächen hin zu ganz stark texturierten Bildern mit freien, offenen Pinselstrukturen. Und das andere ist eben die Hinwendung zur Moderne auf thematischer bzw. motivischer Ebene.
Glorifizierende Historienbilder und religiöse Darstellungen sind passé. Auf einmal gilt alles als bildwürdig. So schauen die Künstler und einige wenige Künstlerinnen in Wohnstuben, Kinderzimmer und Hinterhöfe, beobachten die neuen bürgerlichen Freizeitvergnügen und malen mit Begeisterung üppige Gärten. In der Ausstellung sehen wir den Schweinemarkt von Max Liebermann, Fritz von Uhde malt Frauen in einer Nähstube und Gotthard Kuhl zeigt in mehreren Gemälden den Alltag in einem Lübecker Waisenhaus. Fasziniert sind die Künstler auch von den sich rasant entwickelnden Großstädten. Auch hier sind die französischen Impressionisten Vorbilder, die gerne die Pariser Prachtstraßen und Cafés gemalt haben.
Und die deutschen Impressionisten haben das Gleiche gemacht mit Berlin. Es hat sich ja ein bisschen zeitversetzt mit Paris zu einer ganz modernen Metropole verwandelt. Mit Theatern und Varietés, Gasbeleuchtung, Cafés, die auf einmal 24 Stunden am Tag geöffnet waren. Und von dieser Modernisierung Berlins waren die Künstler absolut fasziniert.
Und so gibt es im Museum Frieder Burda eine ganze Wand mit dicht gehängten Bildern aus dem nächtlichen Berlin von Lesser Uri. Auch die Freizeitvergnügen der Großstädter werden von den deutschen Impressionisten in Bildern festgehalten. Max Liebermann zeigt den Papageienmann und Spaziergänger im Tiergarten oder gleich zweimal Gartenlokal an der Havel unter Bäumen. Wobei seine berühmten Blätterdächer, durch die flirrend das Sonnenlicht fällt, besonders schön zur Geltung kommen. 1909 baut Max Liebermann, der von seinen Eltern ein Vermögen geerbt hatte, dann seine berühmte Villa am Wannsee.
Das Haus spielt am Anfang gar keine so wichtige Rolle in seiner Kunst. Das nimmt Fahrt auf nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, also 1915-16 entstehen die ersten Darstellungen von diesem spektakulären Blumengarten, den er da angelegt hatte. Und der Garten wird Liebermann immer wichtiger in der Zeit, wo antisemitische Stimmen in Deutschland wachsen. Also er baut sich da wirklich regelrecht ein eigenes, selbst erschaffenes Paradies, wo er sich jeden Sommer in das private Familienglück flüchten kann. Und man sieht diesen Arbeiten auch diesen Paradiescharakter an.
Auch hier sind die französischen Impressionisten wieder Vorbild. Allen voran natürlich Monet mit seinem Garten in Giverny.
Max Liebermann und seine Zeit zu sehen im Museum Frieder Burda in Baden-Baden bis zum 8. Februar. Wem das zu weit ist, es gibt auch virtuelle Führungen per Zoom. Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören. Sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.